Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe euch zu Anfang eine kleine Frage mitgebracht. Wie viel ist ein Menschenleben wert? Geht mal ganz kurz in euch und überlegt. Ich meine, woran würdet ihr das festmachen? Ja, welche Kriterien sollten hier eine Rolle spielen? Und ist jedes Menschenleben wirklich gleich viel wert? Ihr könnt euch vorstellen, dass es in der Wirtschaft und bei Versicherungen und beim Gericht dazu natürlich ganz verschiedene Ansätze gibt. Ja, so wurde zum Beispiel anhand von 5000 Schmerzensgeldurteilen in Deutschland und Österreich der durchschnittliche Wert eines Menschen auf etwa 1,7 Millionen Euro ermittelt. Feedback das ein bisschen? Da ist so ein, ne? Ja, danke. Bei einem anderen Ansatz leitet man den Wert des Menschen an seiner geschätzten zukünftigen wirtschaftlichen Produktivität ab. Hierbei wird natürlich dann älteren und armen Menschen ein geringerer Wert zugeschrieben als jüngeren und reichen Menschen. Und natürlich ist jeglicher Versuch, ein Menschenleben finanziell zu bewerten, ethisch absolut bedenklich. Pauschal würde man jetzt irgendwie sowas sagen wie, ein Menschenleben hat keinen Preis, es hat eine Würde. Aber im Alltag, Leute, im Alltag werden wir tatsächlich immer wieder mit dieser Frage konfrontiert. Auf ganz verschiedenen Ebenen. Und oft wird dabei schon irgendwie mit unterschiedlichem Maß gemessen. Ganz deutlich ist mir das vor einigen Monaten aufgefallen durch zwei Ereignisse, die sich in den Nachrichten so abgespielt haben. Da ist zum einen diese Rettungsmaßnahme, die für dieses Oceangate Titan und ihre 5 Passagiere eingeleitet wurde. Das ist doch krass gewesen. An der mehrere Millionen Dollar teuren Aktion waren die amerikanischen, kanadischen und französischen Behörden involviert. Gleichzeitig, zur gleichen Zeit gab es in den Nachrichten einen Schiffbruch des mit ungefähr 700 Menschen besetzten Fischkutters von der griechischen Westküste. Und kein Mensch hilft. Immer wieder wird zum Beispiel in Italien sogar darüber diskutiert, ob man nicht sogar Bußgelder von bis zu 5.500 Euro für jeden geretteten Flüchtling einführen könne. Ja, einfach nur, um zu verhindern, dass diese in ihren Augen ungewollten Menschen ihr Land erreichen. Crazy. Der Wert des Menschen ist also aus ganz praktischer Sicht heute eben nicht für alle Menschen gleich. Ja, Herkunft, Hautfarbe, wirtschaftliche Möglichkeiten und das alles spielt bei dieser Frage eine Rolle. Und das zu bestreiten, das wäre Selbsttäuschung. Und ich glaube, auch wir müssen uns da auf verschiedenen Ebenen auch mal an die eigene Nase packen, wenn es um das Thema Lebensrecht geht und die Würde des Menschen. Wir stoßen da im Alltag immer wieder drauf. Manches davon ist politischer Natur, ja? Zum Beispiel der Umgang mit Flüchtlingen, Krieg, die Haltung zur Todesstrafe oder Bio- und medizinethische Richtlinie, ist klar. Und vieles andere ist aber praktisch und lebensnah. Wie zum Beispiel unser Umgang mit Fragen zum Lebensanfang und Lebensende, unsere Haltung zu Fremden und unserem Lebensstil, der zu Sklaverei und Ausbeutung führt. Schließlich hat das Thema Lebensrecht ja nicht nur mit dem Leben und dem Tod zu tun, sondern auch mit einem Verhalten gegenüber anderen Menschen, das ihrer gottgegebenen Würde entspricht. Und ich lade euch heute Morgen dazu ein, mit mir gemeinsam dieses spannende Thema Lebensrecht mit allen möglichen Implikationen zu erforschen und euch auf ganz praktische Weise in eurem Lebensstil vielleicht korrigieren zu lassen. Und ich führe das dabei ein bisschen, also in 3 Schritten führe ich euch durch dieses Thema hindurch. Wir beginnen mit dem ersten Gedanken, der dreieinige Gott als souveräner Lebensgeber. Gott selbst muss unbedingt der Ausgangspunkt aller Diskussionen um das Leben sein, anders geht es nicht. Gott selbst ist ja ein Gott des Lebens. Gott selbst ist das Leben. Das heißt, Gott hat Leben aus sich selbst heraus. Er benötigt ja keine Unterstützung von außen. Das Wesen Gottes ist Leben in Fülle. Und die Dynamik des dreieinigen Gottes, die Dynamik zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist ist, dass dieses Leben überschwappt. Gott, der das Leben ist, der kann gar nicht anders, als Leben zu geben. Gott ist die Quelle des Lebens, wie Psalm 36 so schön zum Ausdruck bringt. Und so hat Gott auch den Menschen geschaffen. Er schenkt uns dieses strahlend pulsierende und erfüllte Leben seiner selbst. Ohne ihn wäre dieses Leben gar nicht möglich. In der Schöpfungsgeschichte wird berichtet, wie Gott dem Menschen den Atem des Lebens einhaucht, sodass er ein lebendiges Wesen wird. Und im Psalm 104 wird das noch deutlicher. Hier heißt es, wenn du den Lebenshauch zurücknimmst, kommen sie um und werden zu Staub. Schickst du aufs Neue deinen Atem, so entsteht wieder Leben. Als Schöpfer erschafft Gott das Leben nicht nur, sondern er hält und er bewahrt es auch. Gott ist ein Freund des Lebens. Er sieht es als etwas Heiliges an. Er feiert das Leben. Und deswegen schenkt er uns auch einen Lebensraum. Er versorgt uns mit allem, was wir zum Leben brauchen. Er schützt das Leben. Und er setzt jedem Leben bewusst einen Anfangs- und einen Endpunkt. Jeder neue Atemzug ist ja im Grunde ein Wunder. Wir leben, weil Gott souverän ist und alles unter Kontrolle hat, auch mitten in Chaos und in der Sünde dieser Welt. Wir leben, weil Gott gütig ist und es gut mit uns meint, obwohl wir alle Sünder sind und ihn immer und immer wieder ablehnen. Und wir leben, weil Gott sich selbst treu ist, nah an uns dran bleibt, für uns eintritt, obwohl er, ganz ehrlich, uns mit einem Fingerschnips ein für alle Mal zerstören könnte, wie es damals bei der Sintflut gemacht hat. Dieser sich selbst gebende, immer wieder lebensspendende, dreieinige Gott, das ist der Herr des Lebens. Und das hat ganz, ganz klare Implikationen für unseren Umgang mit dem Leben selbst. Erstens, das menschliche Leben auf der Erde ist begrenzt. Als Gottes Geschöpfe sind wir abhängig vom Schöpfer und seiner Gabe des Lebens. Und nach dem Sündenfall hat Gott ganz bewusst den Zugang zu dem Baum des Lebens versperrt, damit die Menschen in ihrem korrupten Zustand eben nicht davon essen können. Erst durch Jesus, der den Tod besiegte, indem er selbst durch diesen Tod hindurchging, wird dieser Weg zum ewigen Leben wieder frei. Das heißt, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass wir keinen blassen Schimmer davon haben, wie lange wir leben werden. Dass wir trotz aller lebensverlängernden Maßnahmen, die durch die vielen medizinischen und technischen Möglichkeiten möglich sind, auch auf die wir so stolz sind, eigentlich null Kontrolle haben und absolut vergänglich sind. Da können wir uns einfrieren lassen, so viel wir wollen. Ändert nichts, ja? Dass unser Leben hier auf der Erde eigentlich nur ein Wimpernschlag ist im Vergleich zu dem, was uns danach erwartet, wenn wir zu Jesus gehören. Danke Gott für das Leben, das er dir hier auf der Erde schenkt. Der zweite Punkt ist, dass Gott von uns erwartet, dass wir die Heiligkeit des Lebens respektieren. Nur Gott hat das Recht, die Vollmacht über Leben und Tod zu entscheiden. Und deswegen finden wir in den 10 Geboten die ganz klare Anweisung, du sollst nicht töten. Und im Laufe der Bibel wird deutlich, dass dieses Gebot ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten hat. Zunächst, und ich hoffe, das liegt jetzt auf der Hand, bitte bringt euch nicht gegenseitig um. Aber ganz konkret und lebensnah wird das bei Fragen rund um den Lebensanfang und das Lebenende. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es eigentlich keinen Zweifel daran, dass das menschliche Leben bei der Empfängnis beginnt. Es ist unglaublich und wunderschön, wie viele Organe und Fähigkeiten bereits in den ersten Wochen des Lebens entwickelt sind. David beschreibt das in diesen unglaublichen Prozess schon im Psalm 139. Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben. Jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, ehe der erste begann. Wenn man sowas liest, ja, und das ist ja wirklich ein alter Text, fragt man sich schon, wie das sein kann, dass die Gebärmutter heute weltweit einer der gefährlichsten Orte zu leben ist. Es ist eine der höchsten Todessterberate für Menschen, die Gebärmutter. Das ist crazy. Ähnliche Fragen gibt es natürlich rund um das Sterben und den Tod. Und wir können natürlich heute nicht auf die ganz vielen verschiedenen Herausforderungen eingehen, weil sie viel zu komplex sind, um die mal eben kurz zu besprechen. Aber die Bibel macht wirklich sehr deutlich, wir können nicht einfach über unser Leben entscheiden, über unseren Körper verfügen, wie wir wollen. Wir gehören Gott. Und ich frage euch jetzt mal, was macht ihr eigentlich, was tut ihr, um Leben zu schützen? ja, um die Heiligkeit des Lebens zu respektieren. Dein eigenes Leben, das Leben deines Nächsten, das ungeborene Leben und das seiner Mutter, das Leben eines Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen, das Leben eines Flüchtlings, das Leben eines Sterbenden. Wo haben wir als Christen, als Gemeinde eine Verantwortung, persönlich und auch politisch? Wo müssen wir aktiv werden? Wo müssen wir alle zu Lebensstreitern werden? Der zweite Gedanke, der Mensch als Gottes Ebenbild. Ein Grund, warum die Menschen im Vergleich zu allen anderen Geschöpfen eine besondere Stellung haben, ein besonderes Lebensrecht haben, ist, dass Gott uns in seinem Bilde geschaffen hat. In 1. Mose 1, Vers 27 finden wir diesen so bekannten und so bedeutungsstarken Vers. Da steht, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Wir Menschen sind dazu geschaffen, lebendige Abbilder, Repräsentanten des lebendigen Gottes zu sein. Das bedeutet, dass der Mensch Würde und Bestimmung hat. Ja, die Würde, die ist in der Heiligkeit Gottes selbst verwurzelt. Ja, und sie spiegelt die Würde Gottes selbst wider. Der Schöpfer, der einen unendlichen Wert und eine unendliche Würde hat, hat uns mit einem Wert und einer Würde ausgestattet, die von seinem eigenen Wert und seiner Würde abgeleitet sind. Und diese Würde ist unantastbar, so wie das Grundgesetz sagt. Jeder Mensch besitzt diese Würde. Und nichts und niemand kann uns diese Würde nehmen. Keine äußeren Umstände, kein Versagen, keine Gefühle, keine Meinungen von anderen Menschen, nichts. Jeder Mensch besitzt diese Würde. Jeder Mensch hat diesen Wert. Jeder Mensch hat ein Lebensrecht. Die Herausforderung ist natürlich jetzt, dass wir im Alltag aber doch irgendwie so eine Art Lebenswert, eine Würdehierarchie haben. Meist unterbewusst, aber trotzdem relativ schnell erkennbar. Aber das Problem ist, genau hier im echten Leben beginnt unser Kampf für das Lebensrecht. Genau an dieser Stelle müssen wir ansetzen, bevor wir dann über die ganzen ethischen Entscheidungen in diesen ganzen komplexen Ausnahmesituationen diskutieren und am besten unsere Meinung dann noch in alle Welt hinausposaunen. Ja, wenn wir es nicht mal schaffen, unsere Mitmenschen als mit Würde ausgestattete Ebenbilder Gottes zu sehen, wie wollen wir dann die Botschaft predigen, dass Gott alle Menschen liebt? Wenn wir es nicht mal schaffen, diesen Menschen mit Respekt zu begegnen und sie ihrer Würde entsprechend zu behandeln, wie soll dann die Botschaft des Evangeliums bei ihm ankommen? Ganz mal ehrlich, würden Menschen, die dich eine Zeit lang beobachten, zu dem Schluss kommen, dass du das menschliche Leben wertschätzt? Ganz ehrlich, wie stehst du zu anderen Menschen, die anders denken als du? Wie gehst du mit einer Person um, die verwahrlost und stinkend vor dir steht und nach Geld fragt? Wie denkst du wirklich, wenn ein dunkelhäutiger junger Mann im Dunkeln dir auf der Straße begegnet? Wie stehst du zu Menschen, die politisch rechtsextrem eingestellt sind? Wie gehst du mit Menschen um, die mit körperlichen und geistigen Einschränkungen leben? Und was denkst du wirklich, wenn du einem strengen, gläubigen Muslim begegnest? Ich denke, ich könnte diese Liste stundenlang weiterführen. Und ich zumindest müsste immer wieder ernüchternd feststellen, wie ich die von Gott geschenkte Würde dieser Menschen mit Füßen trete. Und ich sage es deswegen nochmal. Unser Kampf mit dem Lebensrecht beginnt nicht bei dem Thema Abtreibung. Unser Kampf mit dem Lebensrecht beginnt genau an dieser Stelle, ja, in unseren Herzen, in unserem Alltag. Und ich habe euch hier drei praktische Vorschläge mitgebracht, wie wir damit anfangen können. Der erste ist, lerne andere Menschen mit den Augen Gottes zu sehen. Lerne sie als Ebenbilder zu sehen, denen Würde verliehen wurde und die eine bestimmte Bestimmung haben. Andy Crouch schlägt dazu eine kleine Gebetsübung vor. Er sagt, geh an einen Ort, wo sich viele Menschen aufhalten. Ja, eine Einkaufsstraße, eine Bäckerei, ein Zug, was auch immer. Und dann setz dich dahin und sei aufmerksam und betrachte dort jede einzelne Person, der du begegnest. Schenke jeder Person so viel Aufmerksamkeit, wie du kannst. Und dann sag dir jedes Mal, das ist ein Ebenbild Gottes. Welche Menschen wirst du dann sehen? Welchen Menschen wirst du begegnen? Eine junge Frau mit Kinderwagen? Das ist ein Ebenbild Gottes. Einen gestressten Businessman? Das ist ein Ebenbild Gottes. Einen Obdachlosen? Auch das ist ein Ebenbild Gottes. Ein Menschen mit Migrationshintergrund? Ebenbild Gottes. Alle diese Menschen sind Gottes Ebenbilder. Alle diese Menschen sind von Gott geliebt. Alle diese Menschen haben ihre eigene Geschichte. Und alle diese Menschen leben, weil Gott sie wollte. Der zweite Vorschlag. Lernt von Jesus, dem wahren Ebenbild, wie man mit anderen mit Würde ausgestatteten Ebenbildern umgeht. Besonders die, die am Rande der Gesellschaft stehen, die Schutzbedürftigen, deren Leben wir so gerne als lebensunwert einstufen. Ich lade dich ein, lies doch nochmal ganz bewusst die Evangelien und achte darauf, wie Jesus mit den Menschen umgeht. Wie Jesus die Samariterin nicht als Summe ihrer Scham, ihrer zerrütteten Beziehung oder ihrer Gebrochenheit gesehen hat, sondern als ein wertvolles und geliebtes Geschöpf Gottes. Wie er vor dem Leprakranken und seiner so ansteckenden Krankheit nicht zurückgeschreckt hat, sondern ihn berührt hat und geheilt hat. Wie er den kleinen und ausgestoßenen Zachäus gesehen hat und sich bei ihm eingeladen hat. Und wie er selbst am Kreuz noch seinen Mitverurteilten Hoffnung und Achtung entgegenbringt. Geht hin und lernt von Jesus. Und der dritte Vorschlag ist, setzt euch ein gegen Sklaverei und Ausbeutung. Ich weiß, das ist ein mega komplexes Thema. Das können wir auch an dieser Stelle jetzt nicht wirklich behandeln. Aber es sollte uns wirklich klar sein und wir dürfen uns da auch nicht selber täuschen. Unser Lebensstil hier im Westen führt dazu, dass andere Menschen, andere Ebenbilder überall auf der Welt ausgebeutet und versklavt werden. Für unseren Konsum, für unseren Genuss, unseren Luxus, unsere sexuelle Begierden und was auch immer. Wir dürfen unsere Augen davor nicht verschließen. Bitte beschäftigt euch mit diesem Thema. Findet heraus, wie ihr euren Alltag, euren Lebensstil verändern könnt, um auch diese Ebenbilder Gottes mit Würde zu behandeln. Ich weiß, das ist schwierig. Findet heraus, was ihr gesellschaftlich und politisch tun könnt, um die übergeordneten, menschenunwürdigen Systeme und Prozesse niederzureißen. Werdet aktiv als Lebensstreiter. Und der letzte Gedanke, die Gemeinde ist der Botschafter des wahren Lebens. Ich versuche das mal ein bisschen zu erläutern. IKEA hat uns ja schon vor 20 Jahren, seit über 20 Jahren mit ihrem Slogan »Wohnst du noch oder lebst du schon?« das gezeigt, dass Leben und Leben nicht unbedingt das Gleiche ist. Ja, viele Menschen existieren zwar, sie atmen und essen und arbeiten, aber sie leben nicht. Denn wahres Leben, das wissen wir alle irgendwie intuitiv, wahres Leben ist ja mehr als nur einfach existieren. Und beim Thema Lebensrecht geht es eben nicht nur um körperliches Leben und Sterben. Ja, mit der Erschaffung nach dem Ebenbild Gottes wurden wir eben nicht nur mit Würde ausgestattet, sondern auch mit einer Bestimmung, einer Berufung. Wir sollen die Repräsentanten des lebendigen Gottes sein, die Gottes Gegenwart und Gottes Eigenschaften und Gottes Herrschaft widerspiegeln. Und ja, leider wurde diese Fähigkeit durch den Sündenfall geschmälert, sodass wir diese Berufung, Bestimmung nicht mehr voll ausleben können. Unsere Ebenbildlichkeit wurde entstellt. Wir haben verlernt, wirklich Mensch zu sein, dieses wahre Leben zu leben. Aber die gute Nachricht ist, Jesus. Jesus wird im Neuen Testament als der zweite Adam bezeichnet. Ja, das wahre Ebenbild Gottes. Als derjenige, der uns zeigt, wie wahres Menschsein funktioniert. Als derjenige, der es möglich macht, dass unsere Ebenbildlichkeit wiederhergestellt wird. Und diesem Jesus sollen wir nachahmen. Ihm sollen wir ähnlich werden. In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Leben so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und Leute, das ist jetzt schon möglich, auch wenn dieser Prozess natürlich erst am Ende der Zeiten vollendet wird. In Christus ist das jetzt schon möglich. Und als Nachfahren dieses zweiten Adams, dieses wahren Ebenbilds, sind wir als Gemeinde des Auferstandenen jetzt dazu aufgefordert, dieses wahre Leben zu leben, vorzuleben. Eine Kultur dieses Auferstehungslebens zu schaffen. Eine Kultur zu schaffen, die aus der Kraft der Auferstehung lebt und das Leben in der Ewigkeit, das Leben nach dem Tod als oberste Priorität hat. Und das dann anderen Menschen vorlebt. Und ich habe euch hier auch ein paar Vorschläge mitgebracht, wie das möglich sein kann. Und die gelten sowohl als für die Gemeinde als Ganzes, als auch für jeden Einzelnen von euch. Erstens, verbringe viel Zeit mit dem Auferstandenen, damit du dein Leben aus seiner Kraft herausleben kannst und seine Strahlkraft in deinem Leben sichtbar wird. Lies in der Bibel, bete, bleib nah an Jesus dran und lass dich von ihm vereinnahmen. Feier das Leben, was Gott dir schenkt. Freu dich an den kleinen Dingen. Genieße die guten Gaben Gottes. Erquicke dich an der Schönheit und Kreativität dieser Welt, die überall sichtbar ist. Sei dankbar für die Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat. Tue Dinge, die dir Freude machen und dein Herz aufblühen lassen. Tanze und singe und lache, so viel es geht. Drittens, lebe mit Perspektive Ewigkeit. Das heißt, auch wenn wir das Leben hier auf der Erde schützen und bewahren und feiern sollen, bleibt doch klar, dass die Ewigkeit unser wahres Zuhause ist. Der Ort, wo wir Leben in Fülle haben werden. Behalte das immer im Hinterkopf, wenn du im Hier und Jetzt Entscheidungen triffst. Lass dieses Ziel nicht aus den Augen. Selbst wenn du in Wüstenzeiten steckst und mit Leid und Schmerz und Trauer zu kämpfen hast. Viertens, blühe dort auf, wo Gott dich hingestellt hat. Lebe deine Berufung. Wahres Leben bedeutet eben auch, dass wir das Potenzial, das Gott in uns hineingelegt hat, voll ausschöpfen, dort, wo wir sind. Entdecke deine Gaben, setze sie ein für andere Menschen und werde für sie ein Segen. Und das Letzte ist, lebe in Gemeinschaft und bevollmächtige andere, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Genau wie der lebendige Gott, der nicht anders kann, als sein Leben zu teilen, können auch wir in und mit Christus Leben teilen. Lass dich auf andere Menschen ein. Öffne ihnen dein Herz. Begegne ihnen in Wahrheit und Liebe. Und hilf ihnen, sich vom Heiligen Geist verändern zu lassen und das wahre Leben in Anspruch zu nehmen. Ich fasse nochmal zusammen. Gott ist souveräner Lebensgeber. Der dreieinige Gott schenkt uns das Leben. Er ist ein Freund des Lebens. Und deswegen dürfen wir uns immer wieder daran erinnern, dass unser Leben auf der Erde begrenzt ist. Und wir werden dazu aufgefordert, die Heiligkeit des Lebens zu respektieren, auf allen Ebenen. Der Mensch als Gottes Ebenbild ist mit Würde ausgestattet. Wir sind dazu eingeladen, andere Menschen mit den Augen Gottes zu sehen. Jesus in seinem Umgang mit Menschen nachzuahmen und uns gegen Sklaverei und Ausbeutung einzusetzen. Denn der Kampf um das Lebensrecht beginnt in unserem Herzen, in unserem Alltag. Und wir als Gemeinde, wir sind dazu berufen, Botschafter dieses wahren Lebens zu sein. Als Empfänger dieses Auferstehungslebens dürfen wir so viel Zeit mit dem Auferstandenen verbringen wie möglich. Das Leben feiern, die Ewigkeit nicht aus den Augen verlieren, das volle Potenzial unseres Menschseins ausleben und andere mit in dieses Leben einladen. Lasst uns in und mit Christus in unserem Alltag zu Lebensstreitern werden. Amen.